Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Gilbert Mirov. Er ist seit 2018 Schauspieler am LTT, dem Landestheater Tübingen. Gilbert, ich darf dich ganz herzlich in unserem Campusfunkstudio hier im Brechtbau begrüßen.
Schön, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Gilbert, wir sprechen heute nicht nur über deine Erfahrungen am Theater. Du hast auch noch zu DDR-Zeiten deine Ausbildung zum Schauspieler absolviert und dann in den Nachwendejahren ein Kinder- und Jugendtheater geleitet. Warst Hausregisseur am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau und dann unter anderem in Plauen-Zwickau Oberspielleiter. Gilbert, Schauspieler, Regisseur, was machst du lieber?
Also ich habe mich vor einigen Jahren dazu entschieden, nicht mehr zu inszenieren, weil ich doch meiner eigentlichen Berufung für mich gefühlt der Schauspielerei wieder nachgehen wollte, weil ich doch das Gefühl hatte, wenn ich inszeniere, hat mir das immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Aber ich saß doch immer unten und es passierte mir fast immer, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte gern da oben dabei sein. Ich will mitspielen. Deswegen habe ich vor vielen Jahren wieder beschlossen, für mich wieder ins Spielen zu gehen.
Hattest du eigentlich eine Ausbildung gemacht zum Theaterregisseur? Hatten
Nein.
das da, wo du gelernt hast, hatten
Nein.
das auch? Oder?
Ja, auch, aber ich habe es wirklich, wie man so schön sagt, learning by doing. Ich habe den Leuten einfach auf die Hände, auf die Finger geguckt es gibt viele oder es gibt einige Menschen, die mich am Theater begleitet haben, die mir die Möglichkeit gegeben haben, Sachen zu erarbeiten oder Träume meinerseits zu verwirklichen, denen ich sehr, sehr dankbar bin und denen ich heute leider einen Gruß schicken will, weil diese Menschen, die mich maßgeblich beeinflusst haben in meiner persönlichen Entwicklung, sind leider alle schon verstorben. Mhm.
Was muss man denn mitbringen? Ich bleibe jetzt noch ein bisschen beim Regisseur, weil du ja in deiner Theaterpraxis ja auch täglich mit Regisseuren oder Dramaturgen, Dramaturginnen zusammenarbeiten musst. Was muss man denn als Regisseur mitbringen, um erfolgreich zu arbeiten?
Als Regisseur oder Regie heißt ja spielführende Leitung. Ja, man versucht oder man hat ja eine Vision eines Stückes, eines Textes im Kopf, das man mit den Leuten erzählen möchte, mit dem Spielensemble. Und wenn man dann in bester Manier eines Fußballtrainers die Truppe, die Crew, das Spielensemble dazu ertüchtigen kannst und auf einen emotionalen Trip mitnehmen kannst, diese Geschichte mit Spiel, mit Witz, mit Lust zu erzählen, dann ist eigentlich genau das getan, was du als Regisseur, was deine Verantwortlichkeit ist, ja. Also Komik ist Tragik plus Zeit. Also man versucht dann immer die Figuren, in Zuständigkeiten zu treiben, die, was mich auch immer interessiert, Figuren an den Abgrund zu schubsen, um dann einfach zu sehen, wie sie sich daraus befreien. Und das ist für mich einfach die Grundessenz von Regieführung. Und das suche ich dann auch immer in der täglichen Arbeit, in der Auseinandersetzung mit den Regiehandschriften, mit denen ich Gott sei Dank zusammenarbeiten kann und darf.
Wenn man beides kann, hat man dann nicht manchmal das Problem, als Schauspieler sage ich jetzt mal, von einem anderen Regisseur sich etwas sagen zu lassen?
Das habe ich mir ganz schnell abgeschworen, weil sonst kommst du wirklich in eine Zuständigkeit, die sehr gefährlich sein kann. Wir erzählen ja auf der Bühne keine Tatsachen. Ich meine, das Schlimmste auf der Bühne zu erzählen sind Tatsachen. Theater und Schauspiel hat immer mit einer Kunstfertigkeit mit einer fantasievollen Umschreibung von Zuständigkeiten zu tun. Und deswegen lasse ich mich dann immer auf natürlich auf die Sicht und Lesbarkeit also eines Regisseurs ein, um zu sagen, ich bin interessiert daran, wie du die Geschichte erzählen willst. Und da bin ich dann nur wirklich Spieler.
Du bist ja nach der Schule, also in DDR-Zeiten, also vor 1989, nicht gleich ins Theaterfach, sondern da gab es erstmal, glaube ich, zwei Ausbildungen zum Facharbeiter. Ich habe es mir aufgeschrieben, für Mikroelektronik genau. Und Kristallzüchtung. Kannst du uns mal erklären, was das ist?
Also, ja, kurz dazu. Also, wie gesagt, das war noch zu DDR-Zeiten. Es war so, ich hatte nicht die Möglichkeit in der DDR, das Abitur, das Gymnasium zu besuchen. Aufgrund von politischen Äußerungen war es leider für mich nicht möglich, aufs Gymnasium zu kommen.
Was hast du denn gesagt? Honiger ist doof, oder?
Nein, um Gottes Willen, nein. Das wäre zu platt gewesen. Nein, ich hatte damals, also ich sag mal so, ich habe die Möglichkeit gehabt mit meinen Eltern damals, weil mein Vater hat damals in Moskau studiert und ich habe 3 Jahre in Moskau gelebt mit meinen Eltern. Und ich kam dann, das war die 7., 8. und 9. Klasse, also genau die pubertäre Phase. Und dann kam ich in der 10. Klasse wieder zurück in die DDR, nach Potsdam, in meine Heimat. Und wir hatten so ein wunderbares Fach in der Schule, das hieß Staatsbürgerkunde. Und dort jedenfalls wurde dann propagiert, also Sowjetunion, der große Bruder, Kommunismus, alles ist gut und so. Den Menschen geht's wunderbar. Und da habe ich mich gemeldet und sage, entschuldigt, ich habe da 3 Jahre gelebt. Also ich habe da Leute auf der Straße verrecken sehen. Also die sind verhungert, ja, zum Teil, oder erfroren im Winter. Und denen geht's nicht gut. Ja, und das war natürlich nicht geduldet, ich sag mal, als Meinungsäußerung. Daraufhin wurden meine Eltern die Schule bestellt hin und her und jedenfalls war dann eben halt mein Abiturplatz dahin. Ja, danach habe ich dann eine Lehre gemacht halt als Facharbeiter für Mikroelektronik, damals in Bautzen. Mein Gott, in Bautzen, ja, ja. Und
ist ja noch, der Name ist ja noch wegen was ganz anderes
bekannt. Das gelbe Elend, genau. Das gelbe Elend, der große Knast halt, das große Gefängnis. Ja, ja, unser Internatsleiter war ehemaliger Gefängnisaufseher im gelben Elend gewesen. Der hat sich auch dementsprechend benommen. Es war nicht schön. Ja, und dann habe ich meine Lehre dort beendet halt und habe danach einen Facharbeiter gemacht als Kristallzüchter. Und das war auch sehr interessant, hat mich dann aber irgendwann nicht mehr so interessiert,
Was ist denn das? Also züchtest du da Schwefelkristalle oder irgendwie Diamanten?
Nein,
oder was?
Nein, um Gottes Willen. Nein, kein Moko, nein, keine Diamanten. Schön wäre es gewesen. Es wären sowieso bloß Industriediamanten gewesen. Nein, also man züchtet dort Kristalle für die Mikroelektronik, also für Schaltkreise, für Mikroprozessoren aus Materialien, die zusammengesetzt sind, Galliumphosphid, Galliumarsenid. Und die werden dann in Mikroprozessoren, in Handys, damals noch nicht, aber wie gesagt in Mikroprozessoren für Computer, Telefon und so weiter eingebaut. Und die sind in Verwendung. Das ist ein sehr interessanter Beruf, aber er ist auch natürlich, ich sag mal, sehr zeitintensiv, weil so ein Kristall wächst sehr, sehr, sehr langsam.
Das heißt, du hast genügend Zeit gehabt, um in die Kantine zu gehen oder um andere Kontakte zu knüpfen.
Genau. Man kann dem Kristall beim Wachsen zusehen. Das hat was, das hat so etwas sehr Beruhigendes an sich, weil so ein Kristall wächst in der Stunde ungefähr 9 mm. Also da kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert. Naja, und in der Zeit habe ich natürlich für mich einfach viel Gitarre gespielt und gelesen und aber irgendwann habe ich gesagt, das ist mir zu langweilig.
Ja, und wie kam es dann, dass du dann ins Schauspielfach dann gewechselt bist? Du hast die Stelle dann aufgegeben oder hast du nur Zeit?
Nein, aufgegeben nicht. Ich musste ja dann, wie es in der DDR üblich war, zur NVA, zur Armee.
Ah, ja, ja. Du hast gedient?
Na, ich musste.
Okay.
Mir musste, blieb ja nichts anderes übrig. Also da war keine Möglichkeit, also auszubrechen oder wegzulaufen. Nee, ich musste zur Armee, war an der Grenze.
Echt?
In West-Berlin, also zur Grenze zur West-Berlin. War kein Spaß.
Also, hast du mitgekriegt, wie sie geschossen haben?
Ja, oder? Natürlich. Ich musste Gott sei Dank nie schießen. Gott sei Dank nie.
Hättest du hoffentlich das Gewehr weggeworfen?
Das war so ein bisschen immer Prinzip halt bei den Staatsoberen. Man hat die Leute dementsprechend immer zu zweit auf Wache geschickt, also auf so einen Grenzturm. Und man kannte sich kaum. Also du wusstest nie, was der andere A weiß und B, wie er agiert und C, wie ob er dich verpfeift. Und ich meine, das war summa summarum, führte eben dazu, dass eben halt ein ständiger Zweifel da war. Also es war immer Zweifel, haut der andere mich in die Pfanne? Verpetzt er mich? Ist er bei der Stasi? Und der andere dachte natürlich das Gleiche von dir. Und das haben die eben so gut ausgebaut, dass immer eben halt eine Skepsis da war. Kann ich dem anderen vertrauen?
Sagt Gilbert Mirov, Schauspieler am Landestheater Tübingen. Es geht gleich weiter, aber wir haben noch ein paar Songs. Gilbert, du hast die selber mitgebracht, zumindest ein paar davon. Was hören wir denn jetzt?
Also jetzt zuerst hören wir einen ja, für mich sehr, also einen wunderbaren Song von den Foo Fighters, Everlong. Dazu eine kleine Geschichte. Meine Schwester hat mich im Jahre 2011 nach vielen, vielen Jahrzehnten endlich gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Schwester habe. Und wir wurden damals getrennt. Meine Eltern haben meine Schwester damals zur Adoption freigegeben. Und sie hat mich dann nach vielen, vielen Jahren dann gefunden. Und justament, als wir uns das erste Mal kennenlernten, hatte ich am Theater in Oldenburg, war das eine Produktion, wo ich diesen Song singen und performen durfte. Und ich habe diesen Song dann auch in dem Abend in Absprache mit dem Regisseur, sag mal, meiner Schwester und dem Kennenlernen meiner Schwester gewidmet. Everlong von den Foo Fighters.
Real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, promise not to stop when I say when.
Die Foo Fighters mit Everlong hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast ist Gilbert Mirov, Schauspieler hier am LTT. Gilbert, du kannst auf eine relativ lange Zeit an deutschen Bühnen zurückblicken. Wir haben es vorher gehört, du hast in DDR-Zeiten angefangen, vor 1989. Mich würde mal interessieren, was hat sich denn am Theater, das ist eine offene Scheunentorfrage, ich weiß, was hat sich am Theater seit den 1980er Jahren verändert, wenn du es mal so ein bisschen an ein paar Punkten festmachen kannst?
Also, das ist eine große Frage. Ich sag mal, es war so in der DDR, Kunst war nie ein Mittel, die Welt zu verändern. Ja, es war immer ein Versuch, sie zu überleben. Also man hat Theater in der DDR ganz klar zwischen den Zeilen gelesen und das Publikum war sehr konditioniert darauf und Stücke zu lesen und zu hören, immer mit Zwischentexten, immer in sozusagen in diesen, ich mag dieses Wort nicht so richtig, aber diesen Metaebenen. Und da gab es ganz tolle Inszenierungen, natürlich dann aber auch Autoren wie Volker Braun, wie Heiner Müller, aber auch ein Peter Handke, wurden natürlich Heinrich Böll sehr viel und sehr, sehr erfolgreich gespielt. Und das Theater in der DDR oder zu DDR-Zeiten war doch etwas mehr davon geprägt von dem Erzählen dem ganz klaren Erzählen von Geschichten. Wir hatten nicht so dieses Augenmerk auf das Performative, was man ja doch sehr viel in Westdeutschland in den Theatern hatte. Ja, und das war eine neue Strömung, die wir dann auch erlebt haben. Also wo ich dann nach der Wende, nach dem Mauerfall dann das erste Mal Sachen gesehen habe, wie La Flora de Baus, also spanische Theaterformen oder andere französische Theaterformen. Das hatten wir vorher noch nicht gesehen.
Was ist mit Brecht?
Brecht war allgegenwärtig. Also Brecht wurde natürlich durch das Berliner Ensemble ganz klar protegiert halt. Brecht war allgegenwärtig. Wir mussten Brecht in der Schule lesen, die Mutter von Brecht.
Ja, mir auch.
Die Gewehre der Frau Carrar von Brecht. Es wurde Brecht überall gespielt halt. Und er war ja auch das Sinnbild einer politischen Meinung.
Was passiert denn dann nächstes Jahr 2026, wenn die Rechte frei sind, 70 Jahre nach seinem Tod?
Das ist ein langes Erwarten von vielen, vielen Theatern, weil man oft die Zwistigkeiten mit den Erben hatte. Darf man Texte kürzen? Darf man sie einstreichen? Was darf gespielt werden? Was darf nicht gespielt werden? Was gestatten die Erben?
Und die haben da den Finger drauf.
Absolut. Das ist genauso
seit vielen Jahren.
Genauso wie bei Tennessee Williams. Da ist auch bei den Erben von Tennessee Williams, das ist Hallo, da ist Vorsicht geboten, wenn man da irgendwie ran will. Und ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr passieren wird. Da ist dann alles frei und offen. Ich hoffe, die Theater werden sich draufstürzen.
Gibt es denn Lieblingsautoren, Autorinnen?
Ja. Also für mich auf jeden Fall, also sei es ein Harold Pinter, sei es ein Dostojewski, auch wie gesagt ein Brecht, ja, aber auch ein Heiner Müller, ja, das sind für mich natürlich Autoren, die mich maßgeblich auch geprägt haben.
Du bist ja hier im Landestheater Tübingen engagiert, kann man sagen. Du hast da einen freien Vertrag, ist das richtig?
Na, das nennt sich Normalvertrag Solo.
Normalvertrag Solo, also es ist irgendwie befristet, glaube ich.
Das ist immer befristet.
Ja. Ihr geht ja auch auf Tour. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Ihr habt im Jahr habt ihr verschiedene Auftritte im Land, vielleicht auch darüber hinaus. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du ihr seid in Luxemburg gewesen.
Wir waren jetzt vor zwei Tagen waren wir im Land Luxemburg, in Wils, im Norden von Luxemburg, und waren dort mit einer Inszenierung von Dominik Günther. Magical Mystery, was wir schon seit einigen Spielzeiten hier in Tübingen im Schlachthaus, in der Diskothek, im Techno-Club dort spielen. Und da waren wir jetzt auf Abstecher, sind gestern wiedergekommen, war ein tolles Gastspiel, waren ganz, ganz tolle Leute und ja, war ein schöner Abstecher. Mhm. Nein, ich meine, die
hast du das gern auf Tour gehen?
Ja, doch schon. Also man lernt einfach wirklich andere Städte, andere Theater, andere Menschen kennen. Und es ist immer sehr, sehr witzig, wenn man doch irgendwo schon mal war und man kommt dann an und denkt so, Moment mal, in diesem Haus habe ich schon mal gespielt. Hier war ich doch schon mal. Die Verpflichtung der Landestheater politischerseits ist ja so, dass das, was der Name ja schon sagt oder der Titel, die Landestheater sind verpflichtet, natürlich einen Repertoirebetrieb im Stadttheater Spielbetrieb zu ermöglichen, aber auch in den Abstechern. Und wir sind verpflichtet dazu, die Region oder das Bundesland mit Theaterproduktion zu versorgen, und dementsprechend gehen wir dann auch, fahren wir dann rum und spielen dort in den jeweiligen Theatern oder Kulturhäusern der jeweiligen Kommunen, Gemeinden und Städte.
Ihr habt ja zusätzlich dann auch hier noch eine weitere Rolle in Tübingen, zusammen mit dem Zimmertheater und mit den Melchingern, die auch ab und zu mal hier sind im Sommer, nämlich das berühmte Sommertheater.
Ja.
Da spielt ihr meistens auf der Neckarinsel, Platanallee am Ende, am Selcher-Denkmal. Welche Rolle spielt das für dich so im Jahresplan des Sommertheater, wo man eigentlich gerne in Urlaub geht, wo ihr dann auch Ferien habt, aber da müsst ihr ja nochmal richtig ranklotzen?
Naja, das LTT hat alle vier Jahre die Position des Sommertheaters und wir haben vor zwei Jahren, oder was, vor drei Jahren jetzt, das Sommertheater mit dem Western gemacht halt und auf dem Bahnhofsgelände der Deutschen Reichsbahn, hieß zu DDR-Zeiten. Deutsche Bundesbahn, naja. Und da haben wir den Western gespielt und 2019 hatten wir auf der Neckarinsel die Inszenierung Romeo und Julia. Leider dürfen wir dort nicht mehr spielen, weil die Stadt sagt, nein, das ist
Naturhabitat.
Ja, durch die Anschläge, die dort auf die Platanallee passierten, also sei es Graffiti-mäßig und dergleichen, aber auch wegen Lautstärkebelästigung nach 22 Uhr, hat die Stadt da jetzt gesagt, nein, das geht wohl nicht mehr. Und wir werden dieses Jahr Sommertheater machen, auf dem Europaplatz, beim Bahnhof, dort genau an einer Stelle, das kann ich jetzt noch gar nicht genau sagen, also ich lasse mich da überraschen, wo genau es dort stattfindet. Und dort werden wir dieses Jahr einen Schlagertraum verwirklichen zwischen Schlager- und Punkmusik.
Wie gehst du denn persönlich damit um? Du hast ja sehr, sehr oft gewechselt in deinem Leben, warst in vielen Städten. Wenn man sich immer wieder auf ein neues Theater, auf eine neue Stadt, auf neue Menschen, auf neue Bekannte einstellen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist.
Ja, es wird mit dem Alter anstrengender. Also in jungen Jahren, gut, da bist du dann zwei Jahre hier, zwei Jahre dort, packst die Obstkisten und ziehst weiter.
Heute hier, morgen dort, genau. Bin kaum da, muss ich fort.
Genau, aber wir haben, meine Frau damals und ich, wir haben dann unseren Sohn unseren Sohn bekommen und sobald eben halt Kinder da sind, dann wird's eben, muss man die Sache anders befragen. Wo kommt das Kind in die Schule? Wo werden wir unseren Lebensmittelpunkt haben? Du brauchst dann natürlich auch immer jemanden als deinen Lebenspartner, der bereit ist, dort mitzuziehen. Mhm. Ja. Und das geht manchmal gut und manchmal geht es nicht gut.
Vielen Dank bis dahin, Gilbert Mirow, Schauspieler hier am LTT, im Landestheater Tübingen. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa im freien Radio Wüstewelle 96,6. Und was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir von Sid Vicious My Way.
Life that's full will each and every highway and that much more than this I did it my way.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
cœur de l'humain. On comprend des choses, controversons nos travers, en vers ou bien en prose. Regardez-moi de travers, je prendrai la pose. Moi je les aime mes travers, donnez-les vôtres, j'en ferai quelque chose. De chacun s'installent des choses. Traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face. Fini le déni, fini les manières, bla 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 bla. Et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Des choses controverses, tes travers, en vers et puis en prose. Découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose. En comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Sao de Sagazin mit au travers. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle hier auf 96,6 oder natürlich auch im Livestream im Internet. Bei mir zu Gast im Studio ist der LTT-Schauspieler Gilbert Mirov. Gilbert, soweit ich mich erinnere, stand ich in meinem Leben nur einmal als Schauspieler auf der Bühne. Das war in der Schule und wir spielten das Stück »Wo kommen die Löcher im Käse her?« und zwar von Kurt Tucholsky. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich tat mich damals wahnsinnig schwer mit dem Auswendiglernen, obwohl der Text eigentlich relativ kurz ist. Wie kannst du dir denn diese ganzen Sachen merken?
Es gibt verschiedene Art und Weisen, sich einen Text anzueignen. Es gibt die Variation, zum Beispiel, dass man fotografisch lernt, also dass man sich das wie abscannt, den Text. Dann gibt es die Variation, ich sag mal, mit Sinnschritten zu arbeiten, sich also Bilder dazu zu dem Text zu generieren, wie, ich sag mal, wie ein Comic. Wie ein Comicstrip, wo man sich anhand dieses Comics, was in deinem Unterbewusstsein miterzählt wird, du dich durch den, ich sag mal, durch den Text hangelst. Aber hangeln, das klingt jetzt, als ob es schwer wäre. Nein, aber du erzählst die Geschichte anhand von Bildern. Oder es gibt eben halt die Möglichkeit, das rein phonetisch wirklich, ich sag mal, für dich auswendig zu lernen. Ich lerne sehr fotografisch, aber auch in diesem Aspekt der Comics, also der bildhaften Geschichten halt, mache ich mir den Text zu eigen.
Ja, aber so eine Seite sieht doch eigentlich immer gleich aus. Nein. Also wie kannst du da, oder machst du dir da Bildchen drauf, damit du siehst, okay, da wo ich jetzt die Ente gemalt habe, das ist die und die Seite, oder?
Nein, es gibt eine Begrifflichkeit, die nennt sich Subtext. Und in einem Subtext, also das ist ein Text, der dir eigen ist, der nur für dich verantwortlich ist, den du selber generierst aufgrund der Textvorlage der Literatur. Und in diesem Subtext beschreibst du für dich in deinem Textbuch mit kurzen Fragestellungen oder kurzen Anmerkungen eine Situation, die dir eigen ist. Und damit arbeitest du dann, also mit diesen Bildern. Ja. Also deswegen, also es ist kein Blatt Papier, es ist auch nicht eine ungeformte Literatur, sondern du machst ja diese Literatur in dem Sinne dir eigen durch deine eigene Bilderwelt.
Ihr habt während Corona in Lustenau Warten auf Godot gespielt, im Freien.
Unter anderem, ja.
Wie lange braucht man denn, um so ein Stück auswendig zu lernen?
Warten auf Godot, das war eine sehr, sehr schöne Arbeit mit Thorsten Weckerlin. Wir haben dort nicht nur in Lustenau, auch an vielen anderen Stellen hier in Tübingen während der Corona-Zeit im Freien gespielt, wo denn die Einwohner und Anwohner von ihren Balkonen und Fenstern schauten und uns dann eben halt als Wladimir Estragon dann zugeschaut haben, wie wir dort auf Godot gewartet haben. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und wir sind zu den Zuschauern gegangen nach Hause. Sie sind nicht ins Theater gekommen, weil sie das nicht durften, nicht konnten durch die Corona-Infektion, sondern wir sind eben halt zu den Bewohnern gegangen, eben halt in ihren Habitat und haben dort auf Hinterhöfen gespielt. Und das war sehr, sehr witzig halt, weil wir dann natürlich auch situativ damit, weil dann auch Rufe kamen von den Balkonen runter.
Aber lernen musst du den Text ja trotzdem.
Ja, natürlich.
Wie lange?
Klar.
Eine Woche, zwei?
Nein,
oder?
Nein. Also das Lernen geht eigentlich über die ganze Zeit der Probenphase. Des Probens. Also so ein Stück wird circa in 7-8 Wochen probiert, also circa fast 2 Monate. Und oft kriegt man den Text dann, weiß ich, 2-3 Wochen vorher und dann fängt man schon an zu lernen. Und viel Text lernen generiert sich natürlich auch während der Probenzeit, während der Probenarbeit. Und das ist eben halt frühmorgens, nachmittags und nachts.
Und lernst du den Text zu Hause oder gehst du spazieren und memorierst für dich hin?
Spazieren. Ich gehe immer spazieren. Das ist für mich immer ein sehr gutes Mittel, weil ich brauche die Bewegung zum Text lernen. Also ich kann schwerlich zu Hause sitzen und Text lernen, sondern ich bin dort immer in Bewegung und nehme dann immer sehr gerne das Textbuch und gehe dann in den Wald.
Mhm. Gibt es denn Blackouts während der Vorstellung? Also sag mal, wenn du einfach nicht mehr ein Hänger, wenn du nicht mehr weiterkommst?
Ja, das kann passieren. Man versucht natürlich, man hat Respekt davor und Angst, dass es hoffentlich nicht passiert. Oft weiß ich, oh, in 3 Sätzen bin ich dran und wie ist mein Satz? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Dafür haben wir die Soufflage am Theater. Gott sei Dank, Blackouts passieren noch nicht. Mhm. Noch nicht. Also nicht allzu häufig, aber ab und zu passiert es. Aber wenn es dann doch immer mehr wird, dann sollte man nachdenken, ob man nicht aufhört.
Ob man den richtigen Beruf ergriffen hat. Es gibt ja berühmte FilmschauspielerInnen, die sich sehr schwer taten mit dem Auswendiglernen. Ich glaube, Marilyn Monroe war jemand, die sich da richtig schwer tat. Sie hat auch immer mal wieder den Text variiert, weil sich den absoluten Wortlaut nicht merken konnte. Wie macht man denn das, wenn man sagen wir mal 20 Mal ein Stück aufführt, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, wird es einem da nicht langweilig?
Nein. Also gut, wir reden von 2 unterschiedlichen Darstellungsweisen. Ja. Im Film ist es was anderes, weil da hast du Takes, wo du dann, was ich,
richtig,
zwei
ja,
drei Sätze hast. Zum Beispiel der berühmte Manfred Krug, Gott hab ihn selig, der war dann auch immer entweder zu faul oder hatte keine Zeit, den Text zu lernen, hat dann oft Post-its bei seinen Kollegen auf die Stirn geklebt, wo er dann natürlich im Gegenshot dann den Text von den Post-its seines Mitspielenden von der Stirn abgelesen hat. Ja. Deswegen wurde er auch so berühmt für diesen weiten Blick, weil er natürlich immer auf die Stirn guckt und sagt, was steht da? Ah, da steht mein Text. Gut, ja, okay. Nein, im Theater ist es so, also Theater ist ja, man nennt es die Kunst der Wiederholung. Und es ist ja keine Einmaligkeit, es ist eine Einmaligkeit in dem Moment, aber im Repertoirebetrieb eines Stadttheaters ist es ja so, dass man immer wieder ein Repertoire anschafft an Inszenierungen und das dann eben halt, wie oft auch immer, 10, 15, 20, 30 Mal und dann auf Abstecher eben halt spielt.
Also jede Aufführung ist im Prinzip was Einmaliges. Kann man das so sagen?
Es ist natürlich situativ, es ist einmalig und in dem
auch immer ein bisschen anders.
Ja. Und wenn der Vorhang runtergeht, dann war es vorbei. Dann ist es das gewesen. Also man ist in der Verantwortlichkeit natürlich des Live-Spielens und in dem Live-Performen und ja, Kunst muss ja immer zeigen, Kunst muss immer zeigen, was es heißt, ein Mensch zu sein und in der Situation auf der Szene zu zeigen, was treibt mich in der Figur als Mensch um. Und das, dazu bin ich verpflichtet als Schauspieler, das dem Publikum, ich sag mal, so gut wie möglich darzubringen.
Jetzt hast du ja normalerweise nicht nur eine Rolle in der Spielzeit, sondern wahrscheinlich mehrere.
Vier, fünf,
ja. Wie kannst du dir vier, fünf verschiedene Rollen merken? Also wenn ich mir das schon gar nicht vorstellen kann, mir eine Rolle zu merken, wie schaffst du das?
Naja, es sind ja, also ich sag mal, ich hatte mal 9 Inszenierungen gleichzeitig. 9. Und da hatte ich mal so spaßenshalber zusammengezählt und es waren so summa summarum um die 120, 130 Seiten Text. Und ja, das sind eben halt wie verschiedene Bücher. Das eine ist eben halt die Komödie, das andere ist das Dramaulett, das nächste ist ein Singspiel, das nächste ist ein rein musikalischer Abend, das andere ist eben, ja, weiß ich, ein Kinderstück oder das eine hat mit dem anderen dann nichts zu tun. Und deswegen kann man das auch sehr gut dann unterscheiden.
Also schubladenweise.
Genau, genau.
Ja, und irgendwann mal ist ja dann die letzte Vorstellung, die Finissage.
Die Dernier.
Dernier. Wie lange bleibt der Text da noch drin?
Das ist zum Beispiel etwas sehr Witziges. Ich hatte den Faust gespielt. Faust und Mephisto in einer Person, in einer Inszenierung, was sehr, sehr spannend war. Und war eine tolle Inszenierung. Als dann die letzte Vorstellung war, wo wir natürlich alle sehr traurig waren, und dann kam es dazu, dass 2 Wochen später, ich wusste keinen Satz mehr. Es war alles weg. Alles. Also das Gehirn macht...
Ausgelöscht, ausgelöscht.
Genau, das Gehirn macht dann Platz für Neues und wie im Computer, Papierkorb, weg.
Ja, und wenn man dann, es gibt ja auch Wiederaufnahmen nach 1-2 Jahren und angenommen, der Regisseur, die Regisseurin sagt ja, Gilbert, du machst es jetzt wieder, musst du dann wieder neu lernen oder hast
Zum
du dann
Teil,
immer
ja.
noch so ein bisschen was?
Ne? Es ist Rudimente. Es sind Rudimente vorhanden, aber oft muss man dann wieder, nicht bei null, aber so bei 30, 40% wieder anfangen. Ja, also vor allen Dingen, wenn gesagt wird, dass eine Inszenierung abgespielt ist und es dann doch wieder dazu kommt, dass sie doch dann wieder irgendwann wie hochgeholt wird, das ist nicht so leicht. Das ist, ja.
Was mich noch interessiert ist, wie geht man eigentlich als Schauspieler mit RegisseurInnen um, die einen irgendwie, man hat den Eindruck, die können einen nicht leiden?
Dann sind sie, ich sag mal, pädagogisch nicht wertvoll. Kann und muss man so sagen, weil als Regisseur oder Regisseurin bin ich dazu verpflichtet, persönliche Attitüden dergleichen aus der Arbeit herauszulassen. Man muss einfach professionell bleiben. Ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ob ich den oder diejenige leiden kann oder nicht, hat auf der Bühne nichts zu suchen.
Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Beispiele, wo es trotzdem zu Übergriffen kam. Also ich möchte nicht sagen Tätlichkeiten, aber sexualisierte Gewalt gab es oder gibt es nach wie vor. Toxische Worte, cholerische Spielleiter, die Menschen zusammenschreien, wenn sie nicht funktionieren.
Gott sei Dank ist das ein Kapitel, was jetzt, glaube ich, langsam der Vergangenheit angehört. Ich selber kenne das auch noch, ja, und wirklich zur Genüge, dass Regisseure dort sich im Ton vergriffen haben, wo es eben halt, wie du gerade angesprochen hast, zu körperlichen Übergriffigkeiten kam, wo Menschen, Kollegen, Kolleginnen wirklich vorgeführt wurden aufs Übelste. Und das immer unter der Überschrift, es sei für die Kunst, es sei für die Inszenierung, es sei wichtig, Menschen zu brechen, um dementsprechend dort dann etwas herauszuholen, was dann einmalig sei, was dann natürlich auf Kosten der Kollegen geht. Das gehört Gott sei Dank langsam der Vergangenheit an. Ich habe das aber erlebt und das waren keine schönen Momente. Bei Gott nicht.
Sagt Gilbert Mirow, Theaterschauspieler am LTT hier in Tübingen. Was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir Nick Cave, Wild God.
Musik. upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, when does it start? And the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
Sweet, sweet tears of liberty. Yeah.
Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Bei mir zu Gast im Studio hier im Brechbau ist Gilbert Mirow vom Landestheater Tübingen. Gilbert, wir haben vorher schon so ein bisschen drüber geredet. Ich frage dich jetzt nochmal, vielleicht ein bisschen blöd auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Theaterschauspieler und einem Filmschauspieler?
Tja, eigentlich keiner. Also im besten Sinne keiner. Man muss in beiden Arbeitsbereichen interessiert bleiben. Man muss versuchen, spannend falsch zu sein. Man muss Unsicherheiten zugeben. Man darf nie langweilig sein. Weil, ich sag mal, du kriegst in beiden Bereichen, du kriegst die Rolle nicht geschenkt. Du musst sie dir erarbeiten. Und der Unterschied ist natürlich im Film oder im Fernsehen, dass du mit der Kamera ganz anders arbeitest, weil du, weil das Medium, sag mal, sehr nah dran ist und du, sag mal, nicht das Performative über einen weiten oder einen großen, über einen Abend hast, sondern nur in diesem 10 Sekunden einer Szene. Im Theater hast du halt, du hast ja kein Netz und keinen doppelten Boden. Und, aber im besten Sinne, es ist eigentlich dasselbe, aber es sind andere Arbeitsgewohnheiten. Ja.
Hast du schon Erfahrungen gesammelt?
Ja.
Im Film?
Ja.
Was hast du gespielt?
Oh Gott, das ist schon so lange Jahre her. Ich hatte dann in mehreren Spielfilmen und Fernsehfilmen mitgespielt. Das ist aber immer ein bisschen das Problem, wenn man am Theater ist, wenn man fest am Theater ist. Wenn man beides zusammen machen will, also Film und Theater, beißt es sich immer rein terminlich, weil oft war es dann so, dass Agenturen oder meine Agentin mich angerufen hat und gesagt, du, ich habe da ein Casting für dich, ich habe da einen Drehtag für dich. Und ich sagte, du, ich kann nicht, ich habe Vorstellungen am Theater. Naja, und dann war es eben halt so, dass sie sich das 3-4 Mal angehört hat und hat gesagt, du, sorry, entscheide dich, Film oder Theater? Und dann habe ich gesagt, beides, sagen sie, das ist schwer möglich.
Welche Rolle im Film würdest du denn gerne mal spielen? Wenn ich dich jetzt mal so persönlich fragen darf.
Naja, die, ich sag mal, wo werden noch Filme gemacht, die, die dich so weit als Spieler anregen oder die dich ausfüllen, dass sie vermarktungsfähig sind? Guck dir an, was im Fernsehen produziert wird. Die, ich sag mal, die tollen, die großen Produktionen oder die Produktionen, die vielleicht interessant sind, das sind dann Arthouse-Produktionen oder sehr kleine Produktionen, die dann leider Gottes dann natürlich auch immer mit Gesichtern besetzt sind, mit Kollegen und Kolleginnen, wo du sagst so, wieso denn schon wieder? Das ist sehr schwer, weil viele Regisseure beim Film sich vor Theaterschauspielern fürchten und sagen, ich möchte zum Teil mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten, weil sie, und das ist O-Ton, weil sie oft dann immer anfangen zu diskutieren.
Du machst auch gern Musik im Theater auf der Bühne?
Ja. Ja.
Du spielst auch Instrumente?
Genau, ich versuche so ein bisschen Gitarre zu spielen. Ja, wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit im Theater, hier im LTT musikalische Abende zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel Fleisch ist mein Gemüse im Repertoire, ein musikalischer Abend, ein musikalisches Roadmovie, wenn man so sagen will, über eine Band, die Tiffany's, die dort auf Jahrmärkten und Volksfesten spielt. Und das ist eine sehr schöne Inszenierung oder Dorfpunks, wo wir, wie der Name schon sagt, der Punkmusik frönen. Und ja, das macht schon viel Spaß.
Mhm. Wir haben am Anfang drüber geredet, dass du in der DDR aufgewachsen bist und auch als Schauspieler deine Sozialisation bekommen hast. Das DDR-Schauspieltheater war per se politisch, vielleicht auch propagandistisch aufgeladen, wenn man das mal vorsichtig sagen will. Wie siehst du die Zukunft hier der deutschsprachigen Bühne im gesamten Deutschland? Müssen wir wieder ein bisschen mehr Politik wagen im Theater angesichts der sehr, sehr starken, ja, sagen wir mal, politischen Verschiebungen nach rechts?
Wir haben in Deutschland einen Bereich, der der Theaterszene, die einmalig ist auf der Welt. Die gibt es nirgendwo anders. Deswegen gab es auch vor vielen Jahren immer wiederkehrend durch den Bühnenverein die Bestrebung, das deutsche Theatersystem als Weltkulturerbe zu deklarieren und einzustufen, was immer wieder gescheitert ist. Es gibt in keinem anderen Land der Welt so viele Theater wie in Deutschland. Und da sind wir sehr stolz drauf und da sollen wir auch, müssen wir auch und sollten wir auch stolz drauf sein. Jetzt haben wir aber leider die politische Situation, dass viel, viel, viele Gelder abgezogen werden.
Wie in Tübingen auch im Zimmertheater?
Wie in Tübingen jetzt mit dem ITZ, mit dem Zimmertheater. Wie aber auch, wie wir ja gehört haben, durch das Kultusministerium in Berlin zum Beispiel, wo 130 Millionen eingespart werden, nächstes Jahr 300 Millionen, was zu einem eklatanten Kultursterben für die Stadt Berlin zum Beispiel führen wird.
Wobei das Kapital eigentlich der Hauptstadt ist.
Ja, natürlich.
International gesehen.
International. Also Berlin ist die einzige Stadt der Welt, die drei Opernhäuser hat. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und da geht man natürlich an einem Front ran, weil man einfach wissen muss, dass Tourismus und gerade Kulturtourismus ein maßgebliches Standbein natürlich einer Kommune ist und einer Stadt ist und gerade für Berlin. Also ich sehe dort für das Theatersystem eine Zeit kommen, der wir uns stellen müssen. Und ich sag mal, wenn Theater politisch korrekt ist, sag mal so, dann kann man es zumachen. Dann Theater muss Diskurs bieten.
Position zeigen.
Wir müssen einfach, ich sag mal, wir müssen frauenfeindliche und homophobe Figuren so frauenfeindlich und so homophob zeigen und darstellen, wie es nur geht und sogar noch überhöhen und noch stärker, damit man sich daran reibt und damit es alle merken und damit, dass man dort in den Dialog kommt. Weil die Realität abzubilden auf der Bühne, das ist nicht die Aufgabe des Theaters, sondern wir haben die Möglichkeit, durch eine künstlerische, durch eine fantasievolle Verfremdung von Situationen Sachen zu überhöhen. Und das ist das A und O des Theaters. Wohin politisch diese Reise jetzt gehen wird, also mit neuen Sichtweisen oder mit neuen politischen Strömungen. Ich bin sehr gespannt.
Wir sind fast schon am Ende unserer Sendung, aber ich würde dich doch noch mal ganz kurz fragen, was macht ihr denn am LTT, um junge Menschen ins Theater zu ziehen? Weil das ist ja eigentlich euer Publikum der Zukunft. Das heißt, ohne junge Menschen kann man das Theater auch dicht machen.
Ja, na, wir haben Gott sei Dank das junge LTT am Haus. Also das ist ein für sich eigenständig arbeitendes junges Ensemble mit fünf Schauspielern und Schauspielerinnen, die dort ganz explizit Inszenierung für die Kinder und für die Jugend erarbeiten. Und die sehr erfolgreich sind, die tolle Inszenierungen machen, die auch viel unterwegs sind und da wirklich eine Arbeit geleistet wird von überhaupt, also auch von der Leitung, von der Dramaturgie, aber auch von den Spielenden, die, sag mal, nicht hoch genug angerechnet werden kann.
Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. Mein heutiger Gast war Gilbert Mirov, Schauspieler vom Tübinger Landestheater. Gilbert, vielen Dank für deinen Besuch hier bei Campus Funk.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Bitte gerne. An den Reglern saß heute Puzzata Pondit. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.